eine Frage wäre jetzt, muss man Recht und Gerechtigkeit nicht im Naturkontext sehen, dass das eine Art Entwicklungsprozess ist, der sich über Jahrmillionen entwickelt hat, das soziale Prinzip, das einfach als sinnvoll gezeigt hat. Es gibt zum Beispiel Neandertaler und Homo sapiens, der Neandertaler als Beispiel, also ist er ausgestorben und so weiter, entwickelt sich das auch immer mehr, weil es einfach sinnvoll ist, dass die Menschen eben ein moralisches Konzept haben, zusammenzuleben und damit sich gegen die Umwelt zu behaupten. Dass daher doch der Recht und Gerechtigkeitsgedanke eigentlich herkommt. Dass das doch der Hintergrund ist und dass das doch ein Grundakt ist und das der Ausgangspunkt ist, warum es überhaupt Recht und Gerechtigkeit gibt. Und da muss man da auch dann rumfallen. Es gibt immer einen Widerstreit zwischen dem Naturprinzip der Stärke, der sich verschlägt, die Fesseln zu halten und eben diesem Prinzip der Gerechtigkeit, damit man eben als Gesamtheit eben die Natur behaupten kann. Und das ist so ein Hintergrund zwischen von Recht und Gerechtigkeit. Aus meiner Sicht jetzt.
Ja, Sie stellen jetzt mal einfach eine Alternative in den Raum. Ich habe für das Recht einen anderen Grund angegeben. Meine Auffassung war, die Gleichbehandlung, die der Staat mit seinem Recht in der Gesellschaft durchsetzt, dient dazu, das Zusammenwirken von gegensätzlichen ökonomischen Figuren zu regeln, damit das kapitalistische Wachstum zustande kommt und betreut wird. Sie haben jetzt eine andere Theorie dagegen gestellt und auf die lange historische Entwicklung hingewiesen. Aber wie lang auch immer die historische Entwicklung von etwas gewesen sein mag, das kann ja nicht über die Qualität und Güte der Sache entscheiden. Also etwas ist nicht deswegen gut, weil es lange gedauert hat.
Meinst du, dauernd ein Widerstreit praktisch? Es ist dauernd in Bewegung und es dauert gegen die Kräfte, dass man jetzt wieder von dem Wenja Bau hört, dass der inzwischen Milliardenvermögen in seiner Familie auf die Seite gebracht hat und munter andere Parteimitglieder in China verhaften lässt und eben dann anklagt, aber er selbst oben schwimmt noch voll oben drauf bis jetzt. Das sind doch alles Sachen, da ist einiges noch zu machen eigentlich. Es gibt viel zu tun praktisch.
China.
Das ist recht.
China.
Aber es fällt auf, dass die Beispiele, ja, dieses stammt jetzt vielleicht nicht zufällig, aber aus China, aber dass die Beispiele, dass es dort um Gelderwerb geht, dass es dort zwischen Leuten, die Geld erwerben und verdienen müssen, Gegensätze gibt, dass die allesamt nichts mit dem Kampf des Menschen und der Natur zu tun haben, sondern einer Wirtschaftsweise angehören, in der es Gegensätze gibt zwischen Mietern und Vermietern, zwischen Käufern und Verkäufern, wo gar nicht der Mensch einer Natur gegenübersteht, sondern seinesgleichen und die ökonomischen Mittel, die diese Menschen in diesem Vergleich aufbieten, sie in einen Gegensatz bringen. Die bloße Frage, ob in unserer Gesellschaft ein Mensch ein Dach über dem Kopf hat, entscheidet sich nicht mehr daran, ob man genug Höhlen bauen kann und die Natur dafür einen passenden Baustoffpfeil bietet, sondern die entscheidet sich daran, ob ein Vermieter, der Eigentümer von vorhandenem Wohnraum ist, diesen Wohnraum gegen Geld an Mieter überlässt, die zur Zahlung dieser Miete vielleicht nicht oder nicht in Gänze fähig sind, weil sie das Einkommen nicht erwerben. Diese Gegensätze sind weit davon entfernt, dass sie aus dem Verhältnis von Mensch zu Natur stammen würden, sondern hier wird zwischen zwei Menschen, wenn man so will, ein Gegensatz im Mietrecht geregelt, der gar nicht aus ihrer menschlichen Natur rührt, sondern aus dem Geld, aus dem Eigentum, das sie in dieser Gesellschaft als die verbindliche Größe erwerben und mit der sie im Gegensatz stehen. Der Vermieter will für das Dach über dem Kopf so viel wie möglich erzielen. Der Mieter, der sein Geld sauer verdient, so wenig wie möglich. Der Vermieter will für die Vermietbarkeit seines Wohnraums möglichst wenig Renovierungsaufwand und Unterhaltungskosten aufbringen. Der Mieter möchte, dass es schimmelfrei ist und das Wasser fließt. Und so merkt man, da kommen zwei Figuren durch den ökonomischen, in dieser Gesellschaft ökonomisch definierten Inhalt ihrer Interessen in die Lage, dass ihre Interessen sich reiben und ausschließen, sodass ein Staat antritt und sagt, er regelt in einem Mietgesetz, wann ein Vermieter kündigen darf, zweimal muss die Miete ausbleiben, wann ein Mieter Anspruch auf Sanierung hat, man darf nicht einfach im Winter die Heizung abstellen oder eine nicht funktionstüchtige unrepariert lassen. Also Fälle, die aus der Welt des Geldes und dem dadurch gestifteten Gegensatz zwischen Menschen stammen, die überhaupt nicht mehr damit in Einklang zu bringen sind, dass ein Mensch mit Wurfspeer und Falle der Natur seinen Lebensunterhalt abbringt. Ja, bitte.
Ja, ich würde sagen, es geht um das Verhältnis von Egoismus zu Altruismus. Das ist ein sehr schweres Problem, das in den Griff zu kriegen, eben, dass alle davon einigermaßen zufrieden daraus hervorgehen, aus dem ganzen Schlamassel.
Ja.
Das ist nicht anders eigentlich. Und schauen Sie jetzt an, wie gesagt hat, der Mensch ja auch, das ist ein Egoismus, diese Korruption bei China zum Beispiel, das ist ein Wahnsinn. Und uns läuft es natürlich auch ab, aber nicht so krass halt, verfolgterweise. Ne? Eigennutz gegen Gemeinnutz. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass das zusammenpasst, dass das Eigennutz gebraucht, Eigennutz, das wir überleben können als einzelne Person. Aber nur bis zum gewissen Maß brauchen wir Eigennutz. Nur daraus muss dann Gemeinnutz greifen. Und die Frage ist, wie wir das in den Griff kriegen können.
Ja, es ist üblich, in diesen Kategorien über die Gesellschaft und ihre Ärgernisse nachzudenken. Aber ist es auch richtig? Egoismus, sagen Sie, ist das Problem und der muss eingedämmt werden, Eigennutz bis zu einem gewissen Grad, ja, aber er darf den Gemeinnutz nicht schädigen. An dieser Vorstellung, vielleicht schauen Sie mal, ob da nicht etwas dran nachdenkenswert ist. An dieser Vorstellung ist nach meiner Auffassung Folgendes verkehrt. Dass zwei verschiedene Menschen ihren jeweiligen Eigennutz verfolgen, schließt überhaupt nicht ein, dass sie sich mit diesem Eigennutz wechselseitig beschädigen. Der Umstand, dass zwei Menschen oder mehrere Menschen ihre Interessen verfolgen, zieht überhaupt nicht notwendig nach sich, dass diese Interessen in einem Gegensatz stehen. Das ist in unserer bürgerlichen Welt so. Mieter-Vermieter war ein Beispiel im Verlaufe des Vortrags eingangs, war das Verhältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern klargestellt. Ja, es ist wirklich so, dass der betriebliche Gewinn am Ende auch als abhängige Variable des Einkommens des Betriebsführers davon abhängt, wie schlecht er seine Arbeiter behandelt, wie viel Leistung er herausholt, wie schlecht er sie bezahlt und wie er damit am Markt reüssiert. Aber dieser Gegensatz folgt aus dem ökonomischen Inhalt, die diese Interessen in dieser Gesellschaft haben und nicht aus der Tatsache, dass es überhaupt verschiedene Interessen sind. Und Verschiedenheit, um auch nochmal zum Gebrauch der Logik zu ermuntern, Verschiedenheit ist schon von Haus aus nicht dasselbe wie Gegensätzlichkeit. Und die diese Vorstellung auch mal philosophisch aufs große Podest gehoben haben, ja, Kant und sein kategorischer Imperativ, die kommen auch mit ihren Ratschlägen aus diesem Widerspruch nicht heraus, dass sie verschiedene Interessen in gegensätzliche verwandeln. Der Kant hat behauptet, so sei es. Die Egoismen geraten aneinander und der Mensch solle sich darauf besinnen, dass man den anderen nie bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck denkt und behandelt. Ja? Gut, wenn ein Egoist, ich übernehme jetzt mal das Etikett, das tun soll, was Kant von ihm verlangt, denk nicht an dein Ego, denk an den Alter, dann müsste man doch sagen, dieser Alter ist doch auch bloß ein Ego, ein anderes eben. Aber warum soll dessen Ego besser sein als mein Ego?
Eine gewisse Beschneidung, weil ich
ja.
Das
Ich habe noch eine andere Frage grundsätzlich, wenn Sie jetzt hier von Gerechtigkeit gesprochen haben, hört sich das jetzt so an, als ob es in unserem System eigentlich utopisch und möglich wäre, Gerechtigkeit umzusetzen. Und das setzt dann auch irgendwie voraus, dass wenn es in unserem System nicht funktioniert und wir haben kein anderes System, was funktioniert, dass eigentlich Gerechtigkeit realistisch dann nicht möglich wäre. Und zweite Frage, Thema gerechter Lohn. Wenn wir jetzt alle gleich viel Lohn haben sollten, woran würde man denn einen gerechten Lohn von der Höhe her sozusagen welchen Maßstäben messen?
Ja, vielleicht bin ich ja auch missverstanden worden. Es sind zwei völlig verschiedene Sachverhalte. Ob ich, darum habe ich mich jetzt heute Abend bemüht, ja, sage, Gerechtigkeit taugt nichts. Das ist nichts Vernünftiges, das man überhaupt anstreben sollte. Das ist nichts, was man verwirklichen wollen sollte, weil es falsch ist. Oder ob, wie jetzt in deiner oder ihrer Frage, ich bin für alle Lösungen offen, oder ob man fragt, lässt sich das realisieren in dieser Gesellschaft oder in einer anderen? Ich bin auf einem anderen Gleis unterwegs gewesen und meine Äußerungen sollten sagen, das ist nichts, was es verdient, dass man es realisieren sollte, weil es ein Fehler ist und es ließe sich nicht mal realisieren, wie der Marx ausgeführt hat, weil die geforderte Gleichbehandlung immer auch Ungleichbehandlung ist. Um es nochmal von der Pointe her zu sagen, ist denn das erstrebenswert, dass man sich jetzt festfrisst an dem Gedanken, Leistungsgerechtigkeit soll es sein, und dann beschließt, na, bei uns gibt es die vielleicht nicht, aber wir pochen drauf, die sollte es sein. Und dann kriegen die Alten und die Kinder nichts zu essen, weil sie alt und klein und die anderen krank sind. Will man nicht lieber sagen, dann möchte man eine Gesellschaft lieber so organisieren, dass die Menschen sich ihre Arbeit so teilen, dass das gewünschte gemeinsame Produkt für den Verzehr herauskommt und die Interessen bedient werden? Das ist unsere Differenz. Ich möchte sagen, ich verwerfe diesen Maßstab in Bausch und Bogen. Ich halte ihn für verkehrt. Die ganz andere Reflexion, und insofern geht die Frage jetzt an die falsche Adresse, wie ließe er sich realisieren? Das will ich gar nicht. Ja, bitte.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann machen Sie ja im Grunde das Privateigentum als Ursache der Übelauf, die wir haben. Und Sie sagen, das Privateigentum schafft jetzt diese Gegensätzlichkeit, unter denen wir dann heute hier alles nachleiden. Das stellt natürlich die Frage auf, wenn man auf das Privateigentum als Prinzip der Organisation und der Ressourcenorganisation verzichtet, was ist denn Ihr Vorschlag? Wie wird entschieden, wer was bekommt und wer mit welchen Ressourcen was erschafft?
Ich glaube, dass aus meiner Kritik eigentlich die Vorstellung, nach der jetzt gefragt wird, hervorgegangen ist. Die Vorstellung, die aus meinen Äußerungen herauslugt, ist, ich möchte eine Gesellschaft, in der nur für den Verbrauch der Leute produziert wird und die Mittel wiederhergestellt werden, die man dafür benötigt. Einen anderen Zweck nicht. Der in unserer Gesellschaft obwaltende Zweck, der steht dazu in einem furchtbaren Gegensatz. Eigentum, egal ob an Produktionsmitteln oder an Waren, das führt den Zustand herbei, dass jede Fassung von Reichtum, Wohnungen, Autos, Lebensmittel in einem gewaltigen Maß vorhanden sind, aber nicht verfügbar sind für die, die das gut gebrauchen könnten, weil sie als Eigentum eines Unternehmers oder Verkäufers nur dann die Hand wechseln, wenn damit aus dem anderen ein Geldertrag herauszupressen geht, eben der Preis. Und ob der andere dazu in der Lage ist oder nicht, das entscheidet sich überhaupt nicht an seiner Bereitschaft, möchte ich gerne arbeiten, entscheidet sich nicht an seiner Willigkeit, an seiner Fähigkeit, an seiner Gesundheit, sondern ob der andere in der Lage ist, sich den Zugang zu vorhandenen Dingen zu erschließen, von denen er durch den Preis ausgeschlossen ist. Das entscheidet sich an der Kalkulation genau derselben Figuren, die über dieses Eigentum gebieten. Nur wenn die es lohnend finden, einen Menschen als Arbeiter oder Angestellten einzustellen, also sich an ihm mit ihrem Betrieb zu bereichern, nur dann kommt er überhaupt in den Genuss, dass er ein Geld verdient, mit dem er kaufen kann. Und über das wie viel ist schon viel gesagt, wenn die Rendite eines Unternehmens die Einstellungsvoraussetzung ist. Und so findet man dieses merkwürdige Nebeneinander in unserer Gesellschaft, dass es sehr volle Warenhäuser gibt, neben sehr viel auch krasser Armut. Es gibt insbesondere in Krisenzeiten jetzt überbordende Märkte, an denen sich die Autos der vielen konkurrierenden Unternehmen gar nicht mehr absetzen lassen für einen lohnenden Preis. Und gleichzeitig wachsen die Tafeln an, wie sie heißen, die Leute durchfüttern müssen, die nicht einmal für den spärlichen Lebensunterhalt Geld haben.
Ja, aber ich denke, das Problem ist ja auch, dass wir in Europa eben dieses scheinheilige Konstrukt haben der Gerechtigkeit, worauf wir pochen, und in Wirklichkeit aber im globalen Kontext halt Entwicklung nur durch Wettbewerb entstehen kann und so gesehen halt dieses Ungleichgewicht Voraussetzung für Entwicklung ist und sich das nicht verändern kann, wenn einfach nicht der Kapitalismus in der Form, wie er global funktioniert, aufgibt. Also eben, dass nicht das Geld regiert, sondern man sich zum Beispiel vereinbart darüber, dass jetzt hier ist irgendwie Nahrungsmittel auf dem Markt, dann geben wir euch Nahrungsmittel und ihr habt was anderes im Überschuss und gebt uns dafür das. Aber das wäre ja gegensprüchlich gegen den Fortschritt. Verstehen Sie das?
Nicht wirklich. Wenn es jemand anders besser aufgefasst hat als ich, soll das mal sagen. Oder vielleicht versuchst du deinen Gedanken nochmal anders auszudrücken. Ich habe nicht wirklich verstanden, was du sagen möchtest.
Ja, das ja eigentlich beinhaltet, dass es nur weitergehen kann, nur Fortschritt gehen kann, wenn dieses Ungleichgewicht weiterhin besteht.
Von welchem Ungleichgewicht redest du?
Ja, dass es halt mehr produziert wird, als abgesetzt werden kann, beziehungsweise dass halt Arm und Reich die Verhältnisse sind. Das sagt ja Marx im Endeffekt, dass man immer einen künstlichen Mangel erzeugen muss, damit die Nachfrage weiterhin bestehen bleiben kann. Das funktioniert ja global genau so.
Aber plädierst du jetzt für den Fortschritt mit diesen Mitteln? Ja oder nein?
Ich stelle das einfach fest. Ich finde es auch nicht gut, wie es ist, aber ich stelle es fest. Also ich denke, so ist es wirklich.
Dann schau mal. Ich weiß immer noch nicht, ob ich deinen Gedanken voll aufgenommen habe, aber ich nehme mal einen Punkt heraus, den ich verstanden habe. Du sagst, dass es den wahren Reichtum auf der einen Seite gibt in den vollen Kaufhäusern und auf der anderen Seite Arme. Vielleicht sind das Hartz-IV-Empfänger oder Leute, die zur Tafel gehen. Ja? Das nennst du Ungleichgewicht. Mal getrennt davon, was jetzt dieses Ungleichgewicht in deiner weiteren Gedankenführung noch für eine Rolle spielt, ist es gar nicht richtig gekennzeichnet dadurch, dass man Ungleichgewicht sagt. Denn es geht ja davon aus, als müsste es eigentlich um so etwas wie ein Gleichgewicht, einen Ausgleich geben zwischen dem, was produziert wird und dem, was konsumiert wird. Und so etwas Ähnliches behauptet ja auch die Volkswirtschaftslehre zum Beispiel über die Produktion, die man Kapitalismus nennt. Dass es darum ginge, auf der einen Seite in der Welt der Betriebe den Reichtum an Gütern herzustellen und dass auf der anderen Seite diejenigen, die das getan haben mit ihrer Arbeit, als Verbraucher diesen Reichtum absorbieren, verbrauchen. Sodass das Produzierte das Konsumierte ist. Ja? Diese Vorstellung von Gleichgewicht, die trifft das, was im Kapitalismus gemacht wird an Wachstum, überhaupt nicht. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass das Ergebnis dagegen spricht. Da merkt man doch, es wird vieles produziert, für das sich ein Abnehmer nicht findet, der das Geld dafür bezahlt, obwohl es das Bedürfnis nach der Sache durchaus gibt. Es gibt viel Wohnraum, der gebaut wurde, nicht vermietet wird, und es gibt viele Bedürftige, die eine gute Wohnung gut gebrauchen könnten, aber das Geld nicht haben. Also merkt man, Ausgleich in dem Sinn, dass das Produzierte dem Verbraucher überstellt wird, liegt gar nicht vor, und das Geld, das die Verbraucher von den Gütern des Bedarfs trennt, ist die Schranke, die dazwischen steht. Aber das ist gar kein Unfall in einem System, in dem das Wachstum des Geldes das Programm der Wirtschaft ist. Denn wenn das Wachstum des Geldes, und so reden Sie ja auch, das wird jährlich zusammengezählt, das Wachstum, das eine Wirtschaft an einem Standort erzielt, wenn das das treibende Motiv, die Rechnungsweise einer Wirtschaft ist, dann ist ein Mehr an Leistung bei einem Weniger an Lohn der Motor davon, der Hebel dafür. Da ist der Ausschluss derer, die produzieren, vom Produktionsergebnis der Motor dafür, dieses Ergebnis zum Wachsen zu bringen. Das kann also gar nicht darauf berechnet sein, dass sich die beiden Seiten ausgleichen. Ja, aber dann liegt auch eben kein Unfall vor, in dem Sinn, dass da von einem eigentlich angepeilten Gleichgewicht abgewichen worden sei und ein Ungleichgewicht eingekehrt ist.
Das ist halt, was ich zuvor verstanden habe, wie ein Vertrag in aller Unterseitenfragen eine Phase im Endeffekt einfach. Also ein Gedankenkonstrukt, das man sich selber konstruiert hat, wo alle unterschreiben, aber in Wirklichkeit, wenn man wirklich drüber nachdenkt, weiß, dass es falsch ist sozusagen. Also dass diese Gerechtigkeit, die wir irgendwie denken, zu haben zu wollen, die vielleicht gar nicht existiert, dass das eigentlich nur etwas ist, was wir uns konstruiert haben und was wir versuchen zu erreichen, was aber eigentlich vielleicht gar nicht existiert. Oder Ungerechtigkeit bedeutet ja nicht unbedingt, dass der eine, wie Sie sagen, halt weniger hat als ich, dass ich das hinwegnehmen muss, sondern das ist im Endeffekt nur, wie wenn jetzt jemand kein Geld verdient und sagt, ich werde jetzt Obdachloser und gehe auf die Straße und habe keine Lust auf dieses System, dann hat der ja quasi die Gesellschaft enttäuscht und steigt aus der Gesellschaft aus und dann sagt die Gesellschaft, ja, ist mir egal, klar kann der jetzt in der Tafel gehen oder so. Aber eben im wahren Sinne müssten wir Europäer ja sagen, jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch hat die Menschenrechte, aber trotzdem leben wir in einem System, wo jemand, der fette Kabel hat oder ein tolles Telefon hat, mehr Wert ist als jemand, der es nicht hat. Also wir leben ja im Staat. Das ist ja gut.